Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge aufgenommen hier von unserem Podcast Block 52. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Blockchain Centers an der Frankfurt School. Und wir sprechen heute mit Fab. Er ist Gründer und Geschäftsführer des Apricot Media Verlags. Das ist quasi der Verlag, der den Bitcoin-Standard auf Deutsch rausgegeben hat und auch verkauft. Ja, ist auch schon in den Bestsellerlisten beim Manager-Magazin angekommen. Der Bitcoin-Standard ist ein ganz tolles Buch, was ursprünglich auf Englisch entstanden ist. Der Fab mit seiner Mannschaft hat es auf Deutsch übersetzt und es ist tatsächlich ein Bestseller geworden. Es ist ein ganz klasse Bitcoin-Buch, was auch ohne viel Technik auskommt. Und wir sprechen natürlich über das Buch. Wir sprechen über seine Tätigkeit als Gründer eines Buchverlags, was sicherlich auch unüblich ist heutzutage. Und deswegen ist es sicherlich eine sehr spannende Folge heute mal wieder mit einem Bitcoin-Fokus. Lieber Fab, ich freue mich, dass wir heute sprechen können. Du bist Gründer und Geschäftsführer des Apricot Media Verlags. Das ist vielleicht ein Wort, das kennt man hier und da, poppt ja auch schon in den Bestsellerlisten auf. Da geht es darum, dass du eigentlich letztendlich so eine Art Bitcoin-Verlag gegründet hast. So könnte man es wahrscheinlich nennen. Aber du wirst es viel besser vorstellen können als ich. Deswegen gerne einfach losschießen. Wer bist du? Was machst du? Und wie seid ihr auf die Idee gekommen, Bücher zu Bitcoin? Also der Bitcoin-Standard ist natürlich ein Begriff, zu verlegen.
Ja, hi Philipp, vielen, vielen Dank für die Einladung. Genau, du hast da einiges schon absolut korrekt erläutert. Ich bin der Fab, Geschäftsführer zusammen mit meinem Partner, also meinem Geschäftskollegen Stefan. Wir haben zusammen Apricot Media gegründet im Jahr 2019 eigentlich, haben davor schon eine kleine Unternehmung gehabt, und dann sind wir so 2017 hatten wir zum ersten Mal Kontakt mit Bitcoin, aber so 2018 sind wir richtig, richtig in diesen bekannten Kaninchenbau gefallen. Und da haben wir dann den Verlag gegründet, wie du gesagt hattest, Apricot Media. Und zur Story kann ich gleich noch ein bisschen was erzählen, aber heute sind wir auf jeden Fall echt super gewachsen. Wir haben 9 Bücher, die wir verlegt haben, 3 davon bereits als Hörbücher. Wir haben eine riesen Bitcoin-Mediathek mit Gratisartikeln und so weiter. Und ja, sind, würde ich schon recht selbstbewusst sagen, mittlerweile eine der besten Anlaufstellen geworden, wenn Leute gerade Neuling Bitcoin-Quellen empfehlen.
Genau,
Ja.
dann direkt ins Thema rein. Welche Bücher habt ihr im Programm und welche laufen am besten? Wahrscheinlich ist der Bitcoin-Standard, würde ich mal behaupten, die Nummer eins. Ich habe selber auch schon zig bestellt, siehst du wahrscheinlich in euren Daten, weil wir das auch schon verschickt haben als Geschenk und so weiter und so fort. Aber du bist der Interviewgast, nicht ich.
Ja, wie du richtig sagst, also das Ganze hat damals begonnen, damit, dass wir den Bitcoin-Standard verlegt haben. Ich hatte den auf Englisch gelesen und das war so ein bisschen der Triggerpunkt, wo ich gesagt habe, hey, diese Literatur, solche Informationen, so wirklich ganz kondensiert, das Wichtigste zu Bitcoin, zu Wirtschaft, das brauchst du auch auf Deutsch, oder? Und das war so ein bisschen der Startschuss für Apricot Media und da haben wir mit dem Bitcoin-Standard angefangen und der ist wirklich bis heute das mit Abstand am besten und am meisten verkaufteste Buch. Das ist definitiv so. Und wir sehen darin auch potenziell, dass früher oder später, ja, über die nächsten 5 bis 10 Jahre, so gut wie jeder im Dachraum eigentlich dieses Buch gelesen haben sollte. Also das Potenzial ist groß. Wie gesagt, bis heute der Bestseller. Ansonsten haben wir noch im Programm, ich roll das Ganze mal von hinten auf, wir haben relativ direkt danach verlegt, Bitcoin Entdecken von Jan Pritzker. Ist ein bisschen ein Einsteigerbuch. Dann zusammen mit dem Marc Steiner aus der Schweiz, Bitcoins verwahren und vererben. Da geht es, wie der Titel schon sagt, darum, wie kann man die sicher aufbewahren? Wie stellt man sicher, dass wenn man jetzt morgen in den Graben fährt, dass dann diese Bitcoins nicht verschwunden sind, ja, sondern die Erben da auch noch drankommen. Dann haben wir verlegt 2 Bücher von Knut Swanholm, und zwar Selbstbestimmung durch Mathematik und Unabhängigkeit neu gedacht. Und danach kam der Preis der Zukunft von Jeff Booth, thematisiert Bitcoin wirklich nur so ein bisschen am Rande. Da geht es hauptsächlich um Technologie, um Deflation. Und dann ging so in den letzten Monaten ging es recht rund. Da haben wir Magic Future Money noch zusammen mit dem Friedemann Brenneis, den du sicher auch kennst, auf die Beine gestellt. Dann das kleine Bitcoin-Buch, auch nochmal ein super gutes Einsteigerbuch. Und vor kurzem jetzt noch Layered Money von Nick Battier. das nochmal so ein bisschen darauf eingeht, in welchen verschiedenen Schichten funktioniert denn unser heutiges Geld und in welchen verschiedenen Schichten könnte man das gleich in Zukunft mit Bitcoin aufbauen, also sprich On-Chain, Lightning etc. versus Geschäftsbanken, Zentralbanken und so weiter und so fort. Ja. Aber wie du schon gesagt hattest, bis heute ist natürlich der Bitcoin-Standard der absolute Bestseller.
Und was kommt als nächstes noch in der Pipeline? Also wie oder wie lange ist die Pipeline? Ist, gibt es da ein Buch, was noch fehlt oder noch 10 oder 100?
Also ich meine, was natürlich noch geschrieben wird, was noch rauskommt, das wissen wir alle nicht, oder? Aber ich glaube tatsächlich, je größer das Thema Bitcoin in Zukunft werden wird, desto vielfältiger wird auch die Literatur dazu. Ne? Ganz viele Leute sind ja auch immer der Meinung, das ist nicht nur ein technologisches Thema, sondern Bitcoin deckt ja ganz viele Facetten ab, ja, Wirtschaft, Technologie, Philosophie und so weiter und so fort. Das heißt, in Zukunft glaube ich nicht, dass wir da in die Bredouille kommen werden, dass wir nicht wissen, was es zu verlegen gibt. Jetzt in näherer Zukunft haben wir 3 bis 4 Titel in Planung. Worüber ich definitiv schon reden kann, ist einmal der Nachfolger vom Bitcoin-Standard von Saifedean Ahmed, der Fiat-Standard. Und dann will er demnächst ja auch auf Englisch noch verlegen, Principles of Economics, wird wahrscheinlich dann bei uns Prinzipien der Ökonomie heißen, das wird auf jeden Fall auch kommen. Das sind sicher auf jeden Fall nochmal 2 sehr, sehr wichtige Bücher. Dann arbeiten wir noch an einem kleineren Buch von einem österreichischen Ökonomen, da kann ich jetzt mal noch nichts nennen, ja, das bleibt noch eine Überraschung. Und was ich vielleicht noch sagen kann, ist, dass wir gerade mit Vijay Boyapati auch in Verhandlungen sind, bezüglich The Bullish Case of Bitcoin. Aber das ist auch noch nicht in trockenen Tüchern. Das ist ja Spoiler extra für dich.
Also, gibt also viel zu tun. Und dann habt ihr ja natürlich dann noch die Hörbücher nebendran. Das kommt ja noch dazu. Also sucht ihr da einen Speaker aus? Ist das quasi dann, wer spricht denn das? Also gibt es da Agenturen oder wie findet man jemanden, der ein Bitcoin-Buch stundenlang vorliest und so weiter und so fort? Wie läuft das?
Sehr gute Frage, ja. Also da gibt es natürlich Agenturen. Wir haben uns da am Anfang recht intensiv umgeschaut, weil wir auch einfach diesen Trend sehen, dass Leute viel lieber das als Hörbuch konsumieren. Ja, also gerade Leute, die gar nicht den Nerv haben, sich hinzusetzen und so ein Buch zu lesen. Und ich persönlich sehe auch das Hörbuch so ein bisschen als eine Technologie, die das E-Book direkt schon wieder disruptiert. Ja, ähnlich wie die MP3 die CD direkt wieder vernichtet hat, kurz nachdem es die gab, finde ich, ist das mit Audiobüchern, also Hörbüchern versus E-Books, weil es einfach die angenehmere Art des Konsums ist. Ja, wie läuft das? Also das war so, dass bei den ersten Hörbüchern sind wir auf jemanden zugegangen, den Christian vom Mises Karma Podcast, dessen Podcast ich selber höre und dessen Stimme mir sehr gut gefällt. Der hat für uns 2 Hörbücher vertont und jetzt arbeiten wir in letzter Zeit auch noch mit dem Florian Kleid zusammen, der sehr coolerweise der deutsche Synchronsprecher vom jungen Han Solo in Star Wars ist. Eine fantastische Stimme, wirklich sehr, sehr cool. Und der hat sich tatsächlich bei uns gemeldet und wollte eigentlich den Bitcoin-Standard sprechen. Der war aber dann schon produziert zu diesem Zeitpunkt. Und mit dem werden wir jetzt in Zukunft sicher auch das ein oder andere machen. Hat für die Vertonung von Gigis 21 Lektionen, was man übrigens kostenlos bei uns auf der Website runterladen kann. Da gab es wirklich sehr viel gutes Feedback für den Florian. Das macht das schon sehr, sehr gut.
Klasse. Also gibt es ein ganzes Programm. Gibt es ein Buch, was aus deiner Sicht fehlt, wo du sagst, okay, entweder da müsste man mal was drüber schreiben oder dich ärgert es, dass ein Buch X nicht bei euch rausgekommen ist, sondern anderswo?
Oh, sehr gute Frage. Was mich ein bisschen ärgert im Nachhinein ist, weiß nicht, ob du den Jonas vom Bitcoin Verstehen Podcast kennst. Der hat auch das entsprechende Buch Bitcoin Verstehen verlegt. Finde ich auch ein super Einsteigerbuch. Hätte ich gern bei uns gehabt. Er war damals schon recht weit fortgeschritten. Wir hatten zwar gesprochen, aber er hat es dann so durchgezogen. Das hätte ich gerne im Programm tatsächlich. Was mir noch ein bisschen fehlt, ist, also wir haben wie gesagt ein Einsteigerbuch, was so das Technologische gut erklärt. Wir haben ein Einsteigerbuch, das die gesellschaftlichen Aspekte sehr, sehr gut erklärt. Warum überhaupt Bitcoin? Ja, warum hat man das erfunden und wozu ist das gut? Wo gibt es denn Leute, die vielleicht kein normales Bankkonto haben? Und was da noch ein bisschen fehlt für mich, ist Bitcoin angerissen mit den wirklichen Einstiegsfragen der Ökonomie, ja, also so ein bisschen die Austrian Economics mit reinnehmen, warum ergeben Preisdeckel keinen Sinn und so weiter und so fort, warum muss ich die Geldmenge gar nicht ausweiten, das wirklich in einem ganz, ganz einfachen Einsteigerbuch, vielleicht ein bisschen einfacher als der Bitcoin-Standard angerissen, das wäre so das, das ich noch gerne im Sortiment hätte.
Also Bitcoin Economics sozusagen.
So ungefähr, ja.
Ja, interessant. Das heißt, wenn man es zusammen addiert, dann ihr habt als Fokus habt ihr Bitcoin im deutschen Markt wahrscheinlich, gell? Nicht außerhalb. Oder gibt es auch Pläne, dass ihr das anbietet auf Chinesisch und Arabisch und Schwedisch und Russisch?
Ja, wir hatten das tatsächlich mal angedacht, ganz am Anfang, ob wir jetzt hingehen und das, was wir mit dem Bitcoin-Standard auf Deutsch gemacht haben, auch anfangen, einfach mit anderen Sprachen zu machen. Wir haben uns dann strategisch dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, wir sind Bitcoiner, die sprechen Deutsch und Englisch. Und in diesen Sprachen können wir garantieren, dass der Inhalt wirklich das reflektiert, was rüberkommen muss, oder? Und dass die Inhalte auch stimmen und korrekt sind. Ansonsten müssten wir uns wieder auf andere Übersetzer und so weiter verlassen. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass wir strategisch wirklich nur bei deutschem Content bleiben. Ja, und wo wir uns thematisch ausweiten werden und würden, ist sicher, also Bitcoin Only ist für uns klar, ja. Bitcoin ist für uns wirklich das, wo wir eine Revolution im Geldsystem sehen. Wo wir uns aber ausweiten wollen, ist schon so auch ein bisschen, was sind da gesellschaftliche, philosophische Aspekte und eben auch die österreichische Schule der Nationalökonomie, die ja viele der Grundlagen mitbringt, die man benötigt, um Bitcoin überhaupt tiefgreifend zu verstehen. Das heißt, in die Richtung österreichische Schule, da wollen wir uns schon auch ein bisschen umsehen.
Das heißt, eine Frage, das ist eigentlich eine Scherzfrage, aber die muss ich jetzt natürlich stellen. Das heißt,
Gerne.
ihr schreibt kein Buch über Ethereum und Solana und NFTs. Das habt ihr nicht auf dem Radar.
Nee,
Bitcoin.
tatsächlich überhaupt
Ja.
nicht. Also wenn dann vielleicht in diesem Sinne, als dass wir erklären würden, warum wir es als absolut andere Asset-Klasse wie Bitcoin sehen. Ja, also ich trenne mittlerweile so ein bisschen zwischen Bitcoin und wo es da wirklich geldsystemtechnisch drum geht und Kryptowährungen allgemein, ja, wo es viel um irgendwie technische Spielereien geht oder darum, irgendwie zu versuchen, irgendwas neu umzusetzen. Ich glaube, das meiste davon hat wahrscheinlich keine Tragweite und Zukunft. Ich kann aber nicht ausschließen, dass was davon das hat. Wir möchten uns aber wirklich ausschließlich auf Bitcoin und hier wirklich die Neuerfindung des Geldsystems, darauf möchten wir uns spezialisieren, ja.
Ja, also da kommen wir später noch kurz auf deine Sicht der Dinge. Übrigens, also was ich ja ganz toll fand, habe ich auch selber gekauft, jetzt nicht für mich, aber für Verwandte, Bekannte und so weiter und so fort, ist das Buch, das heißt Bitcoin Geld, eine Geschichte über die Entdeckung von gutem Geld in Bitdorf. Das ist ein Kinderbuch, kennst du
Ja,
das?
das Kinderbuch vom The Bitcoin Rabbi heißt da, glaube ich. Ne? Sehr, sehr cool, ja. Das hatten wir
Ja,
auch
also
eine Zeit lang mal im Shop. Wir haben es dann leider nicht mehr an Lager gehabt. Irgendwann dann haben wir es rausgenommen. Aber finde ich auch sehr cool. Ne? Kann man wirklich einem Kind geben, aber auch einem Erwachsenen, um so wirklich den absoluten Minimaleinstieg zu bekommen.
ja, also mein Schwiegervater hat es auch gelesen, hat gemeint, das ist wirklich innerhalb von 10 Minuten eine extremst gute Erklärung, kindertauglich, wirklich runtergeköchelt auf das Minimum. Wird sicherlich auch ein spannender Markt sein, Kinderbücher für verschiedene Altersklassen, um das Thema anzupacken. Da gibt es bis jetzt noch viel zu wenig. Aber jetzt, was wir ja auch schon besprochen hatten, was wir unbedingt thematisieren wollten, ist, wie seid ihr auf die Idee gekommen, mit dem Verlag? Was ist die Story dahinter? Und vor allem natürlich eben auch, was steckt da für ein unendlicher Aufwand dahinter, ein Buch wirklich druckfertig zu bekommen? Das ist ja kein Medium-Artikel, ja, wo man quasi dann on the go nochmal 5 Schreibfehler rausmacht, sondern wenn das gedruckt ist, müssen die Fehler raus sein. Da bekommt dieses Wort druckfertig ja eine ganz andere Bedeutung. Das gibt es ja sonst in den digitalen Medien so gar nicht. Einfach mal, berichte einfach mal so ein bisschen. Wie mühsam ist es? Der Druck, der Satz, die Übersetzung, hast du es selber übersetzt? Habt ihr Leute finden müssen? Und das ist ja auch immer das Gleiche. Dann sagt jemand, er übersetzt es, dann stimmt die Qualität nicht, dann ging es durch DeepL einmal durch und es ist halt dann doch nicht muttersprachlich und so weiter und so fort. Wie war da deine Erfahrung?
Ja, gute Frage. Ich teile es mal in zwei Blöcke auf. Einmal die Story, wie das dazu kam und dann mal dazu, wie das jetzt heute ist und wie aufwendig das ist, weil da hast du schon absolut recht, ja. Also wie ich vorher kurz angeschnitten hatte, ich hatte selber The Bitcoin Standard auf Englisch gelesen von Saifedean Ammous und ich war da schon ein paar Jahre sogar da zu diesem Zeitpunkt in diesem Krypto-Bitcoin-Space unterwegs. Ich war auch schon sehr auf dem Weg dazu, wirklich Bitcoin-only zu sein. Und dann hatte ich den Bitcoin-Standard gelesen auf Englisch im Urlaub damals. Und das hat mir so diesen Zahn gezogen. Ja, dann ist der Groschen gefallen, da habe ich gedacht, wow, jetzt verstehe ich das. Ja, jetzt fügen sich da die Puzzleteile zusammen. Das ist wirklich die Art Geldsystem, die wir brauchen könnten. Unkorrumpierbar, nicht beeinflussbar durch irgendwelche einzelnen Entitäten. Und dann habe ich eben irgendwie nach dem Urlaub mit Stefan telefoniert und habe gesagt, hey, dieses Buch, ich gebe dir meins, lies das so schnell wie möglich. wir müssen das auf Deutsch rausbringen. Und er hat natürlich war total aus allen Wolken, ist er gefallen, hat gesagt, wie sollen wir ein Buch verlegen? Wir haben überhaupt keine Ahnung vom Verlagswesen und überhaupt keine Expertise, es ergibt überhaupt keinen Sinn. Außerdem kostet das und das und hier und Übersetzungen und Lizenzen und bla bla bla. Und wir haben dann echt über Tage und Wochen habe ich auf ihn eingeredet und irgendwann hatte ich ihn soweit. Und dann habe ich den Saif Eddine angeschrieben via Twitter und mich gemeldet, gesagt, hey, gibt es das auf Deutsch? Wie sieht das aus? Und er hat uns dann Kontakt gegeben zum Originalverlag, dem englischen Originalverlag. Und dann hat das alles seinen Lauf genommen. Wir haben dann eine E-Mail-Adresse bekommen, sind mit denen in Kontakt getreten, haben Lizenzrechte verhandelt und so weiter und so fort. Und hatten dann damals auch auf der Plattform Tallycoin, wo man so kleine Bitcoin-Crowdfundings machen kann sozusagen, hatten wir dann so schönen Medium-Artikel aufbereitet, hatten auf diesem Tallycoin so einen kleinen Fundraiser, nenne ich es jetzt mal, gestartet und haben sozusagen Geld eingesammelt von den Leuten und gesagt, hey, wer jetzt schon einen Bitcoin-Standard bei uns bestellt im Vorhinein, der kriegt den dann als erstes geliefert, wenn wir es umgesetzt haben. Aber wir brauchen halt eben so und so viel Geld, um das starten zu können, weil die Initialkosten doch recht hoch waren. Der hat sich damals tatsächlich in Grenzen gehalten, also was wir da eingenommen haben. Aber was cool ist, ist, dass wir dadurch zwei Sponsoren gewonnen haben und mit denen haben wir es dann tatsächlich geschafft, den Bitcoin-Standard umzusetzen. Und dann, bevor wir uns versehen haben, waren wir auf einmal in diesem ganzen Verlagsgame unterwegs und dann ging es los. Ja, da hat sich der Bitcoin-Standard wirklich verkauft wie geschnitten Brot. Das war total verrückt. Wir haben das am Anfang alles selber gehandelt, sind dann beim Stefan abends in der Wohnung gesessen und haben irgendwie jeden Tag, keine Ahnung, wie viele Bücher verpackt und verschickt und über Amazon eingelagert und so weiter und so fort. Also heute, wenn wir ein bisschen vorspulen, wie gesagt, neun Titel haben wir im Sortiment, haben natürlich mittlerweile auch ein Netzwerk an Übersetzern, an Lektoren, an Grafikern. Das heißt, das ist alles ein bisschen etablierter von unserer Seite geworden oder wir haben uns da ein bisschen zurechtgefunden. Wir haben eine sogenannte Verlagsauslieferung auch, die die ganzen Versendungen für uns macht. Das heißt, da haben wir schon viel dran gearbeitet, diese, ich sag mal, lästige oder repetitive Arbeit loszuwerden. Aber wo du schon recht hast und dass es bei jedem Buch immer wieder ein neues Abenteuer ist, wie kriegst du das hin, dass die Message perfekt transportiert wird, ja, eine super Übersetzung, dass alle Bitcoin-Erklärungen, die übersetzt sind, stimmen, dass jeder Terminus stimmt. Also da wird ja schon diskutiert, ist es der, die oder das Wallet, ja. Und das kannst du dir jetzt vorstellen mit irgendwie 100 oder 200 Begriffen, wo es eben ständig da hin und her geht. Und da haben wir doch dann auch für uns selbst eine gewisse Basis geschaffen, mit der wir jetzt auch arbeiten, wo wir dann auch neuen Übersetzern sagen, hey, für uns ist es die Wallet, für uns ist es der Node und so weiter und so fort. Ist schon immer wieder sehr aufwendig und bei uns ja größtenteils alles noch so ein bisschen neben dem Hauptjob, auch wenn natürlich das Ziel ist, dass das irgendwann in Fulltime gehen kann. Aber es macht absolut Spaß. Also es ist, wenn man gerne akribisch an was arbeitet, dann sicher daran, Bitcoin-Inhalte sehr gut und sehr gut in der deutschen Sprache und inhaltlich sehr korrekt aufzubereiten, damit wir diese Message halt transportieren können. Also das ist der Grund für den Verlag, ist eigentlich, wir möchten im deutschsprachigen Raum dafür sorgen, dass wir eben auch international nicht hinterherhinken, ja? Weil das kann natürlich schnell mal passieren, wenn Inhalte nicht verfügbar sind, nicht für jedermann verfügbar sind und wenn da die Eintrittsbarriere hoch ist, indem es zum Beispiel nur englischen Content gibt oder voll von Fremdwörtern.
Ja, also und also ich kann da auch nur zustimmen. Also ich habe ja selber auch viel geschrieben und ich schreibe auch viel und es ist wirklich mal, sagt ein Freund zu mir auch, das ist wirklich Arbeit wie im Steinbruch. Wenn du dann, du sitzt da und es hört nicht auf und dann liest es nochmal durch und die Fehler gehen nicht raus und der Leser, der kann das teilweise gar nicht wertschätzen. Ja? Der liest da einfach mal kurz so eine Minute pro Seite so durch, ja, und blättert einfach mal drei Seiten drüber. Und derjenige, der das schreiben muss, der sitzt da stundenlang, abendelang, wochenendlang dran, bis der Text quasi überhaupt lesbar ist, ja. Das ist eine unglaubliche Asymmetrie zwischen Schaffen und Konsum.
Ja, also absolut, kann ich absolut zustimmen. Ich habe auch ein paar von unseren Titeln habe ich auch selber übersetzt und man muss schon sagen, je leichter sich es am Ende lesen lässt, desto mehr Arbeit steckt drin, oder? Also wir sind mittlerweile auch beim Fiat-Standard, ist es auch so, dass wir jetzt, ja, nicht ganz drei, aber auf jeden Fall zwei Lektorate auch extra nochmal diesbezüglich haben, oder da haben wir uns jemand geholt, der einmal nur sich mit Bitcoin auskennt und Formulierungen optimiert, oder? Und jemand, der dann nochmal einfach nur bezüglich Zeichensetzung und kleinerer Fehler noch drüber guckt. Also das kostet alles wirklich nicht wenig Geld, muss man sagen, aber das ist halt auch so unser Anspruch, wie wir an das Ganze rangehen wollen, oder? Also es gibt auch, wir haben, wie ich vorher gesagt hatte, in unserer Mediathek, wo so ein bisschen Gratisartikel sind, oder? Da haben wir eine super coole Community, die uns da hilft, Artikel zu übersetzen. Und da ist natürlich jetzt auch die Anforderungen nicht ganz so hoch wie bei einem Buch, ne? Bei einem Buch ist es halt, wie du sagst, das ist eine andere Nummer, das ist kein Medium-Artikel, ja, sondern da will man schon, dass das wirklich als für sich stehendes, gutes Werk und gut formuliertes Werk rausgeht. Und ja, das ist meistens schon ein ganz schönes Stück Arbeit.
Also mein, aber der Bitcoin-Standard, wo quasi der Bitcoin beschrieben wird, konzeptuell gar nicht so sehr technisch, und der Bitcoin wird ja in dem Buch der Bitcoin-Standard einsortiert in das Wesen des Geldes und auch in die Historie von Geld und so weiter und so fort. Also einfach um die inhaltliche Story kurz darzulegen, ist wirklich ein brillantes Buch, und es ist wirklich geschrieben wie deutsche Muttersprache. Also da habt ihr euch wirklich extrem viel Mühe gegeben. Also das liest sich wirklich, wirklich gut, ist auch einfach angenehmer als Deutsch, ein deutsches Buch zu lesen, nicht irgendwie in Englisch. Das ist irgendwie ermüdend ein bisschen, aber gut. Und ich muss auch sagen, vielleicht auch als Kompliment, ich habe mich selber, wir haben ja uns mal bei Twitter gefetzt, wenn du dich erinnerst. Das war irgendwann vor 3 Jahren. Und danach habe ich mich dann damit beschäftigt, was ihr da so macht, und habe auch dann den Bitcoin-Standard gekauft. Und ich habe mich wirklich sehr geärgert über mich selbst, dass dieses Buch ein halbes Jahr lang im Regal stand. Ja, also,
Echt?
aber ja, aber also, nachdem ich es gelesen habe, dann ärgert man sich, mein Gutes, hätte man viel früher kaufen sollen, hätte man viel früher lesen sollen, weil es wirklich ein brillantes Buch ist, hat man selten. Ja, deswegen habe ich es dann auch begonnen, immer wieder zu verschenken. Deswegen ist es sicherlich schon berechtigt, dass das dass es nicht nur im Manager-Magazin, glaube ich, schon ein Bestseller ist, sondern auch bei euch in eurem Verlag wahrscheinlich der Bestseller, wie du vorher gesagt hast. Gell, ist schon ein tolles Buch, ja. Was ist die Story? Also du kannst ja gerne auch Werbung machen, gell? Also was ist die Story von dem, aus deiner Sicht, wo hat dich das Buch hingebracht? Was hat es dir gegeben? Was hast du gelernt?
Ja, also vielleicht ganz kurz zu dem einen Punkt, den du genannt hattest. Genau, das war Anfang diesen Jahres, und da waren wir super glücklich und super überrascht auch. Da sind wir tatsächlich in die Top 10 der deutschen Wirtschaftsverlage gekommen, auch natürlich hauptsächlich dank diesem Buch. Das war schon ein kleiner Ritterschlag und hat uns sehr gefreut. Und ja, du hast eigentlich das gerade im Kurzen gut abgerissen, was der Bitcoin-Standard so inhaltlich ist oder bedeutet oder beantworten möchte. Also es ist eigentlich, wird so ein bisschen die wirtschaftliche Grundlage dafür gelegt, dass man überhaupt verstehen kann, was das Ziel von Bitcoin ist und warum Bitcoin vielleicht interessanter ist und wichtiger als der eine oder andere von uns denkt. Und damals für mich war es wirklich das Buch, das mich gekippt hat, oder? Also ich war noch wirklich gar nicht tief in der Wirtschaft drin, damals auf dem Weg zu Bitcoin Only, aber eher so, ja, das ist das Größte, also der größte Coin und so weiter und so fort. Aber dieses Buch hat mir dann wirklich diesen Zahn gezogen und war für mich so die Einsicht, dass das wahrscheinlich eine der größten gesellschaftlichen Veränderungen bewirken oder antriggern wird, die es seit einer Weile gab bei uns. Also es legt wirtschaftliche Grundlagen, es macht dann den Case dafür, warum ist Gold nicht mehr Geld und warum war Gold eigentlich sehr gutes Geld, und erklärt dann, wie kann Bitcoin diese Position einnehmen und warum ist es vielleicht sogar ein Stückchen besser, weil ihm diese Position dann nicht mehr so leicht wegzunehmen ist, wie das vielleicht bei Gold der Fall war. Ganz kurz noch zu diesem dem Twitter-Fight. Was war das Thema? Weißt du das noch? Ich habe das gar nicht mehr präsent gerade.
Ach du, am Ende des Tages geht es immer um das Gleiche. Also ihr sagt halt, es gibt Bitcoin und sonst quasi gar nichts. Und ich habe zu dem Zeitpunkt, habe ich Bitcoin auch schon verstanden gehabt, so ist es nicht. Ja, aber es gibt halt trotzdem für die kurze Frist, also quasi jetzt Stand heute bis für die nächsten 5 Jahre, 10 Jahre, gibt es schon auch gute Cases, warum zum Beispiel der digitale Euro sinnvoll ist. Ja, also da geht es um Trading von Assets wie auf den DeFi-Netzwerken und so weiter und so fort. Das mag on the long run alles wiederum ganz anders sein, aber auf der kurzen Frist gibt es aus meiner Sicht schon gute Gründe, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und die Bitcoiner, also um das so richtig zu benennen, die Bitcoiner-Community, die ist da natürlich schon sehr gut, also deutlich unterwegs. Da gibt es halt nicht.
Das stimmt schon, ja, ja. Und ja, hast du recht. Da ist das durchaus möglich, dass wir da mal aneinander geraten sind. Aber das ist ja, auch ist alles kein böses Blut, genau.
Also dafür ist Twitter ja da. Also letztendlich scherzt die eigenen Argumente, und es macht teilweise auch Spaß. Es fuchst dann aber auch manchmal, weil es halt einfach dann wirklich ein harter Diskurs ist. Also Twitter ist teilweise echt brutal, wenn da diskutiert wird. Aber es schärft die Argumente. Da kann man nichts dagegen sagen. Mir hat das auch Spaß gemacht. Ja, und zu Bitcoin jetzt generell, vielleicht, was ist so deine Sicht auf den Bitcoin? Das ist eigentlich eine blöde Frage, aber also wo stehen wir gerade? Wo stehen wir auch vielleicht gerade in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern? Wo stehen wir im Zyklus des Bitcoins, der Daniel Wingen hatte das auch mal hier in dem Podcast gesagt, glaube ich. Der hat gesagt, wir sind gerade in so einer Kapitalisierungsphase des Bitcoins. Das finde ich ein sehr, sehr, sehr schönes Wort von dem, was gerade hier passiert, was aber sehr langfristig ist. Mit dieser Perspektive ist die Volatilität auch nicht so entscheidend und so weiter und so fort. Was ist deine Sicht hier auf das Jahr 2022, wo wir gerade sind?
Also prinzipiell ist natürlich das Geniale an Bitcoin ist natürlich dass es die Anreizsysteme schafft, ja, dass man insofern es so groß ist, dass es kaum mehr kaputtbar ist, und ich glaube, da sind wir heutzutage, dann schafft es halt die Anreize, dass es automatisch immer größer wird. Also es ist fast nahezu ausgeschlossen, dass Bitcoin nicht mit der Zeit immer mehr Wert und immer mehr Werte anzieht. Und es ist für mich, seit ich so, also ganz verstanden habe, beim Bitcoin nie, aber seit ich es wirklich tiefgreifender verstanden habe, ist das für mich also sicher einer der größten Umbrüche seit wahrscheinlich der Erfindung des Buchdrucks, ja. Und es verschiebt so ein bisschen das Machtgefüge, das immer die letzten, ja, sagen wir mal 40, 50 Jahre sich immer mehr zentralisiert hat. Dieses Machtgefüge, das schiebt es wieder hin zum Individuum und zur Gesellschaft. Und es gibt Eigenverantwortung wieder zurück. Und so aus freiheitlicher Sicht ist das, finde ich, auf jeden Fall was Hervorragendes. Und ich sehe das ähnlich wie Daniel, dass Bitcoin gerade dabei ist, sich zu monetisieren, also zu einem Geld zu werden, oder? Es gibt ja ganz viele, die immer sagen, ja, aber Bitcoin viel zu volatil und so. Das ist schon alles richtig. Ja, Bitcoin ist jetzt noch volatil. Man muss aber natürlich auch vergleichen, dass die Marktkapitalisierung im Vergleich zu Gold oder wir sprechen erst gar nicht von Fiat-Geld, ist sie natürlich verschwindend gering. Ja, das ist also klar, dass Käufe und Verkäufe in Wellen stattfinden. Je mehr Wert darin gespeichert wird, desto eher wird das abflachen. Und die Tendenz der letzten Jahre zeigt uns halt, dass das wahrscheinlich eher steigt als sinkt, langfristig gesehen. Natürlich, man, wer irgendwie in 2 Monaten dringend Geld braucht, der sollte natürlich nicht irgendwie viel Geld in Bitcoin versenken und darauf hoffen, dass sich das bis dahin irgendwie vermehrt. Aber auf lange Sicht gesehen, glaube ich, ist es spieltheoretisch auf jeden Fall so, dass immer mehr Wert in Bitcoin landen wird. Ja, Bitcoin wird immer mehr Wert aufsaugen und aufziehen. Und ich zum Beispiel hätte nie gedacht, dass wir jetzt im Jahr 22 oder theoretisch auch schon letztes Jahr so weit sind, dass der erste Staat sagt, er nutzt das jetzt als Währung, ja. Also neben dem El Salvador, wir sprechen von El Salvador, natürlich neben dem Dollar sozusagen als Parallelwährung. Aber ich hätte gedacht, das passiert vielleicht 2025, 26, ja. Und jetzt ist es jetzt schon passiert, und ich glaube, da wird man über die nächsten Jahre sehen, dass da ein Race losgehen wird. Ja, wenn die erste große Industrienation, wenn da bekannt wird, die hat sich da positioniert, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das dann Schlag auf Schlag geht. Ja, also Parker Lewis sagt das ja immer so schön: gradually, then suddenly. Ne? Also es geht erst immer ganz langsam und stetig, und auf einmal schnippt man mit dem Finger und dann ist es soweit. Und ich glaube, so wird das irgendwann mit Bitcoin sein. Ist das jetzt 2025 oder vielleicht 2035? Weiß ich nicht. Aber es ist tatsächlich verrückt zu sehen, als jetzt jemand, der wirklich doch auch schon 5 Jahre mittlerweile in diesem Bereich unterwegs ist, was passiert ist in dieser Zeit. Ja, wir sind hier wirklich von, das ist verrücktes Internetgeld, und es gibt auch viel zu viele andere Coins zu, okay, erste Staaten haben das auf ihrem Balance Sheet, und das Lightning Network wird irgendwie wirklich benutzt, um Millionen von Transaktionen abzubilden und um die Welt zu schicken. Das ist schon verrückt, was passiert ist die letzten Jahre.
Also ich sehe es genauso, also aber auch jetzt aus meiner Perspektive bei Projekten wie Ethereum und so weiter und so fort. Ich weiß, das interessiert euch nicht so sehr, aber es ist trotzdem faszinierend, wie viele tausende Leute, zehntausende Leute da sitzen und programmieren und Dinge machen. Manchmal denke ich mir, eigentlich müsste man eigentlich so eine Art Tagebuch schreiben, weil man teilweise gar nicht mehr im Rückblick, vielleicht für euch war es, gar nicht mehr im Rückblick in der Lage ist, genau zu beurteilen, was war eigentlich jetzt vor 2 Jahren, was war vor 4 Jahren, da war der Bitcoin bei 5.000 US-Dollar und alle waren schon ganz verrückt, warum jetzt der Bitcoin auf 5.000 gestiegen ist und so weiter und so fort. Also da so eine Art Tagebuch wäre vielleicht gar nicht schlecht für die Zukunft, um das quasi rückwirkend zu beurteilen, wie man sich Stand heute ja, Mitte Februar gefühlt hat. Das wäre vielleicht gar nicht, ja gut, muss man schauen. Und wie siehst du jetzt hier Deutschland mit der Regulatorik? Siehst du, dass hier das Ökosystem wächst an Leuten, die sich mit dem Thema beschäftigen? Es zeigt sich ja auch die Unternehmen, die mit dem Thema arbeiten. Das Bankhaus Scheich zum Beispiel macht Brokerage für den Kapitalmarkt. Dann bei der Sparkasse gab es verschiedene Gerüchte und so weiter und so fort. Siehst du da auch, dass sich da wirklich einiges bewegt? Und Bist du da positiv oder ist es dir egal, weil du letztendlich dich auf die Technik fokussierst?
Nee, also ich sehe schon, dass sich da was bewegt. Und ich glaube, das ist viel auch wirklich den ganzen Leuten im deutschsprachigen Space zu verdanken, wie zum Beispiel auch dem Blocktrainer, ja, die wirklich auch so wie wir da Pionierarbeit in der Bildung betreiben. Ich bin froh und ich finde schön, dass einige Unternehmen sich vorwagen. Ja, wie du gesagt hast, man hört da Gerüchte über die Sparkasse und so weiter. Ich glaube, die Volksbank hat sich auch schon damit beschäftigt. Habe ich auch mal was gelesen. Ich sehe aber aktuell tatsächlich den Trend eher, wie soll ich sagen, ich schätze ihn als keinen so guten oder keinen so positiven für Bitcoin ein. Ich hab das Gefühl, dass in den nächsten Monaten und Jahren EU-weit da wahrscheinlich Regulierungen kommen werden, seien das jetzt nur Steuergesetze oder andere Regularien, die uns da im Vergleich wahrscheinlich ein bisschen zurückwerfen. Ja, wenn ich vergleiche mit der Schweiz, wo überhaupt gar niemanden interessiert, welche Hin- und Her-Trading-Transaktionen, die du dort machst, ne? Oder ob du das ausgibst für irgendwas, wo es einfach nur eine Rolle spielt, wie viel Bitcoin habe ich am Ende des Jahres und das ist so ein bisschen meine Steuerbasis oder. Das ist das, wo es hin muss, ja. Wenn man das als Geld behandeln möchte, dann kann man natürlich nicht sagen, ah, du hast jetzt mit Lightning ein Eis gekauft, jetzt musst du bitte 42% Einkommenssteuer abführen auf den Gewinn, weil du diese Lightning Bitcoin ja vor einer Woche gekauft hast. Ja, das ist ja Quatsch, oder? Und ich sehe das so ein bisschen in diese Richtung laufen gerade. Ich hoffe, dass es nicht der Fall ist, weil meine Überzeugung tatsächlich ist, dass im internationalen Vergleich man. Wenn wirklich das mit Bitcoin so kommt, wie wir Bitcoiner das antizipieren, dann kann man durchaus wirklich hinten runterfallen im internationalen Vergleich als Land, wenn man sich schlecht positioniert hat. Ja, da wird auch dann wahrscheinlich Talent in die Länder fließen, die gute Regularien haben, die das möglichst freiheitlich angehen. Und das sehe ich EU-weit auf jeden Fall, sehe ich das aktuell tatsächlich nicht, dass dieser Trend ein positiver ist.
Ja, ich glaube, das hat was mit dem Framing zu tun, was Bitcoin ist. Also du hast vorhin gesagt, ich stimme ja auch zu, in El Salvador ist der Bitcoin ein Zahlungsmittel. Hier in Europa ist der Bitcoin eher geframed als Investitionsgut. Ja, also das heißt, der Euro ist die Basis und ich kann entweder eine Daimler-Aktie kaufen oder ich kann stattdessen einen Bitcoin kaufen, wie ich möchte. Und in ein Investitionsgut nach dieser Logik, da investiere ich Geld rein oder ich gehe eben auch wieder raus. Und wenn ich rausgehe, muss ich eben Steuern bezahlen, dass ich mit einem Investitionsgut quasi Zahlungsverkehr mache und dann eine
Genau.
Steuer entfällt. Das ist quasi bei den ganzen Regularien gar nicht so sehr im Fokus gewesen, weil man immer alles implizit mit diesem Investitionsfokus gemacht hat. Ja, auch der Investor muss geschützt werden, Verbraucherschutz und so weiter und so fort. Das siehst du auch daran, dass zum Beispiel keine Bitcoin-Geldautomaten auf deutschem Boden stehen oder nur ganz selten. Das siehst du auch, dass in Deutschland man den Bitcoin eher als Investitionsgut framen möchte und nicht als Zahlungsmittel. Das muss aber nicht schlecht sein, weil dadurch ist er auch, das ist meine persönliche Meinung, dadurch ist er auch gar nicht so sehr im Fokus von der Zentralbank. Ja,
Doch,
sobald der
das stimmt natürlich, oder? Und ich meine, also wir haben auch die ein oder andere gute Regelung aktuell in Deutschland, ja, zum Beispiel hier, dass es steuerfrei ist nach einem Jahr Haltefrist und solche Sachen, oder? Also es gibt da schon gute Eigenschaften. Das ist nur so ein bisschen Bauchgefühl von mir. Wir sehen es auch auf ganz vielen anderen Ebenen, gerade EU-weit, oder wo wirklich da immer ein bisschen mehr die Daumenschrauben angezogen werden, was Geldtransfers generell angeht und so. Und man will ja jetzt auch das viel detaillierter analysieren. Wir sehen das zum Beispiel gerade in Kanada, als das mit diesen Truckern war, oder? Und da irgendwie von GoFundMe Funds einfach eingefroren wurden und sie jetzt aber sagen, aha, ihr sammelt jetzt in Bitcoin. Da gucken wir uns aber auch genau die Adressen an, oder? Und dann ist es auf einmal Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Das steht unter keinem so guten Stern, glaube ich, wenn diese Leute, die Regularien machen, da immer mehr darauf aufmerksam werden. Aber ja, wie gesagt, also ich hoffe, dass die Länder, gerade die Länder, in denen wir natürlich wohnen, sich da gut positionieren. Bleibt abzuwarten am Ende des Tages.
Ja, ist ein guter Punkt, aber also mein Bauchgefühl ist bis jetzt eigentlich, dass man hier in Europa relativ gelassen mit dem Thema umgeht. Man sagt halt, Geldwäsche möchte man nicht haben und Kriminalitätsfinanzierung möchte man nicht haben. Ob jetzt sowas wie in Kanada geschehen, wo quasi so eine Art Crowdfunding stattgefunden hat und jetzt wird quasi analysiert, wer waren denn die Bitcoin-Geldgeber, wäre sowas in Deutschland und Europa auch möglich gewesen? Ich habe das Gefühl, die Leute sind hier eher gelassen, das hat Vor- und Nachteile und sind nicht ganz so hysterisch, oder täusche ich mich?
Ich weiß nicht, also ich würde da schon Kanada und einige Länder Europas schon ähnlich einordnen, was das angeht, was da vielleicht auch die Hörigkeit diesbezüglich angeht. Ist halt schon verrückt, oder? Man sieht, wie man dadurch durch die ein oder andere geschickte Formulierung eines Gesetzes ganz schnell Sachen drehen kann. Ne? Also wie ich vorgesagt hatte, das sind jetzt teilweise Terrorismusfinanzierungen. Ja? Und das musst du dir mal vorstellen, was das bedeutet für jemanden, der jetzt da irgendwie $200 gespendet hat via Bitcoin dorthin und dachte, ah cool, die protestieren da, ich helfe denen, aus welcher Überzeugung auch immer, ja, könnte jetzt auf einmal der Terrorismusfinanzierung beschuldigt sein. Das ist natürlich nichts Angenehmes. Du, dein Wort in Gottes Ohr. Ich hoffe, dass es so ist,
ja,
und dass,
nee,
dass wir hier lässiger bleiben. Ja, das wäre schon auch mein Wunsch, definitiv.
Ja, ist ein interessanter Punkt. Da muss man wirklich genau drauf aufpassen. Zeigt aber letztendlich auch, dass Bitcoin eine freiheitliche Technologie ist, wie wir sie eigentlich selten gesehen haben. Und ja, es ist wirklich spannend dieser Tage, und ob quasi, was wir vorher besprochen haben, Sparkassen, Volksbanken beschäftigen sich mit dem Thema und so weiter, ob man das schon wirklich haben möchte oder ob der Bitcoin lieber noch mal ein bisschen vor sich hin diffundieren sollte in der Gesellschaft, bevor quasi da das ganz große Schlaglicht drauf geworfen wird. Das ist das, was du meintest, oder?
Ja, genau. Also natürlich ist es gut für Bitcoin, ja, auch wenn Institutionen sich damit beschäftigen. Es kommt halt alles drauf an, wie dieser gesellschaftliche Shift oder wie dieser Transfer später passieren wird. Ne? Deswegen habe ich auch gesagt, unser Ziel ist es eigentlich, dass so viele Privatpersonen wie möglich am Ende des Tages von Bitcoin wissen und vielleicht auch schon mal die ersten Satoshis gekauft haben. Denn wenn es, und das ist natürlich nur ein angenommenes Szenario, wenn es irgendwann einmal Schlag auf Schlag gehen sollte, ja, mit einer gegebenenfalls Geldentwertung oder ähnlichem, dann wäre es natürlich schön, so viele wie mögliche, also so viele Privatpersonen wie möglich haben hier und da ein paar Satoshis und können vielleicht ihre Werte dadurch auch besser über die Zeit transportieren.
Ja, sehr gute Punkte. Wir sind jetzt auch schon auf der Zielgeraden leider, und da interessiert mich natürlich noch eine Frage. Seid ihr auch schon in dem etablierten Verlagswesen, um zu dem ursprünglichen Thema nochmal zurückzukommen, seid ihr da schon bekannt und etabliert? Also jetzt so ein Holzbrink-Verlag oder was es da so gibt an riesengroßen Verlagsapparaten, Springer, Gabler und so weiter und so fort. Kennen die euch schon? Seid ihr mit denen in Kontakt? Gab es da schon Kontaktaufnahmen, so nach dem Motto, was macht ihr da? Wie kommt ihr in die Top-10-Liste? Oder seid ihr da oder werdet ihr ignoriert von dem Establishment der Verlage in Anführungszeichen?
Auch eine sehr spannende Frage. Nee, also wir sind sicher weit davon weg, da irgendwie eine große Nummer zu sein. Ja, das mit Sicherheit nicht, nur weil wir jetzt einmal da in dieser Liste erschienen sind. Aber es ist durchaus so mittlerweile, dass wir wirklich auch teilweise Kontakt suchen, teilweise kontaktiert werden, um auch einfach bei uns die Prozesse zu optimieren und da sich mal auszutauschen mit anderen, die natürlich schon länger in der Branche sind. Da können teilweise auch beide Seiten von gewinnen, ja. Also ja, das schon. Wir haben sicher hier und da mal Kontakt, aber es ist sicher nicht so, dass jetzt alle bei uns anrufen und sagen, wow, wo kommt ihr denn her? Was macht ihr denn? Das ist bestimmt nicht so. Vielleicht noch ganz kurz, was ich, bevor wir schließen würden, was ich als Punkt vorher noch mir hier kurz notiert hatte. Einfach nur for the record, ist ja nicht so, dass ich nicht auch mich mal eine Zeit lang intensiv mit Altcoins beschäftigt habe. Ne? Das ist schon so gewesen. Und ich habe auch eine kurze Zeit da gedacht, das wird die Supply Chains revolutionieren und hier das Internet und so weiter und so fort. Also wer mich jetzt hört, nicht denken, ich bin einfach irgendwie Altcoin-feindlich und finde das alles aus Prinzip blöd. Ich habe mir das schon angeschaut. Viele Sachen habe ich mir angeschaut tatsächlich, und meine Konklusion war halt am Ende die, dass meine Zeit und meine Aufmerksamkeit sicher am besten bei Bitcoin aufgehoben ist, weil ich das wirklich als die Technologie sehe, die für die Menschheit gerade am wichtigsten ist zu verstehen. Und Jack Dorsey, der Ex-Twitter-CEO und jetzt Blog-CEO, soweit ich weiß, der hat das, glaube ich, mal ganz cool gesagt. Und zwar hat er gesagt, das Wichtigste, an dem man gerade arbeiten kann, ist Bitcoin. Und das würde ich so 100%ig unterschreiben.
Ja gut, also manche Leute müssen tatsächlich also typischerweise startet jeder mit einer gewissen Skepsis, ja. Also ich war skeptisch, alle waren skeptisch, du wahrscheinlich auch am Anfang, frag, was soll das, was ist das? Und dann schaut man sich das alles an und merkt dann, okay, da gibt es viele tolle Sachen, die NFTs und alles Mögliche und auch alles technisch spannend. Also das NFT als digitales Statussymbol zum Beispiel, das kann schon Sinn machen. Aber diese immensen Preise, ob die da wiederum Sinn machen, ist wirklich fraglich, weil es ja eben gerade keine digitale Knappheit ist, wenn man sieht, dass wirklich täglich neue NFT-Salven daraus gefeuert werden von irgendwelchen
NFT-Salven, ja.
Ja, das heißt, das ist das Gegenteil von digitaler Knappheit irgendwann, wenn der Markt mal, wenn jeder sein digitales Statussymbol hat und dann werden immer noch weitere NFTs erzeugt, dann ist der Markt voll, dann müssten die Preise eigentlich sinken. Und nicht nach dieser Logik kommt man dann schon sehr wohl wieder zu den Bitcoin zurück und merkt, dass wenn was wirklich knapp ist und auch dezentral und aber auch also massenfähig dezentral, also nicht nur irgendwie ein paar große Datacenter, sondern wirklich tausende kleine Rechenknoten überall auf der Welt, da ist Bitcoin schon eins der brillantesten Netzwerke, definitiv.
Absolut, ja. Also gerade diesen Punkt mit der digitalen Knappheit, den du angesprochen hattest, das war für mich eben auch so ein Knackpunkt. Da hat mein Kollege der Gigi, mit dem ich auch beim Podcast 21 ja bin, habe ich ganz vergessen zu erwähnen vorher, der hat das mal recht cool evaluiert, warum wahrscheinlich die digitale Knappheit nur bei Bitcoin hinhauen kann. Und das ist schon recht eindrücklich, oder? Die Grundthese ist so, dass du das nur dann schaffst, wenn erstmal muss natürlich das Bitcoin-Token, das native digitale Token in dieser verteilten Blockchain sein. Und durch den Proof of Work schaffst du eben die einzige Möglichkeit, eine Connection zwischen einem digitalen Gut und der realen Welt zu schaffen. Ne? Weil ein Proof of Work braucht immer den Einsatz von auf der Welt real existierend eingesetzter Energie, oder? Und so schaffst du diese Connection von der realen Welt in die digitale Welt wirklich in der absoluten Basiseinheit Energie. Und er hat dann einen Talk gemacht auf der Zitadelle, das war mal so ein Bitcoin-Event, und der war wirklich richtig eindrücklich diesbezüglich. Und bei NFTs hast du das halt nicht, oder du hast niemals eine wirkliche Verbindung zwischen, ich sage jetzt als Beispiel, einer Mona Lisa, die da hängt, und dem passenden NFT dazu. Du schaffst es einfach nicht, diese Real-Life-Connection zu setzen. Du kannst zwar sagen, der das Mona Lisa NFT hat, dem gehört auch jetzt das echte Bild, oder? Aber so einfach ist es nun mal eben nicht.
Ja, also das ist ein ganz spannendes Thema. Da hatte ich ja den Gigi auch dazu interviewt hier in dem Podcast. Und auch ich habe dadurch noch viel mehr gelernt. Ich versuche es mal nochmal zu beschreiben, weil das wirklich ein ganz relevanter Punkt ist, der oft missverstanden wird. Also sag, wenn ich das falsch mache. Der Gigi sagt im Kern, dass Proof of Work à la Bitcoin besser ist als die anderen Proof of X, weil eben dort, wie du sagst, die reale Welt, faktisch die Energie integral verwoben ist mit dem Netzwerk. Und das lässt sich ganz toll erklären, wenn ich zum Beispiel andere Proof of X mir vornehme, zum Beispiel das Chia-Netzwerk, wo es ja um die Festplatten geht. Ja, da wird ja quasi Proof of Festplatten, Speicherplatz gemacht. Und das hatte der Gigi sehr schön erklärt. Er hat nämlich dann am Ende gesagt, dass letztendlich der Algorithmus, der das dezentrale Protokoll bei dem Chia-Netzwerk macht, der liest ja die Festplatten aus und der Algorithmus kann ja betrogen werden, indem quasi der Festplattenbus im Computer sagt, dass seine Festplatte, aber die ist ja gar nicht da. Ja, vielleicht also man denkt ja so an den Computer, ja gut, da läuft schon alles ganz wunderbar in der Maschine, aber theoretisch kann der Bus, der quasi zwischengeschaltet ist, zwischen Prozessor, Algorithmus und Festplatte, kann ja quasi betrogen werden, indem ich dem Algorithmus was vorgaukle, was auf der Festplatte ist, was aber gar nicht da ist. Ja, ich glaube, das ist der Kern, wenn ich es richtig verstanden habe, von seiner Logik. Und nach dieser Logik ist seiner Meinung nach der Proof of Work der einzig, ja, wie würde man das sagen, der einzige wirklich dezentrale und sichere Konsensmechanismus, der ohne Interpretationsspielräume und auch ohne Risiken abläuft. Kann man das so sagen?
Ich glaube, Interpretationsspielraum trifft es ganz gut. Genau, das ist glaube ich, der wichtigste Punkt. Oder im Prinzip ist es wirklich auf die absolute Basiseinheit Energie runtergebrochen. Und ich kann sagen, ich kann keinen neuen Block meinen, indem ich vorgaukle, ich brauche Energie, weil es statistisch so unwahrscheinlich ist, dass ich diese Lösung finde und ich das nur damit erreiche, statistisch gesehen, Energie reinzustecken, Prozessor, also Rechenleistung zu nutzen, um auf diese zu lösenden Puzzle sozusagen zu kommen oder auf diese zufälligen Zahlen zu kommen. Und das ist eben das Geniale, oder? Ganz viele Leute, das war für mich damals auch so, es war für mich einleuchtend, ey, Proof of Stake ergibt viel mehr Sinn, verbraucht viel weniger Energie, warum sollten wir so viel Energie verbrauchen? Ab geht's, Proof of Stake, oder? Aber genau da fehlt das. Da fehlt genau diese Connection zur realen Welt, wo ich sagen kann, okay, jemand muss Real-World-Effort reingepackt haben, um einen neuen Block zu verknüpfen.
Das war ein schönes Schlusswort. Was ich wirklich toll fände, ist, wenn man in Zukunft noch mehr Kinderbücher, also oder Jugendbücher, so da gibt es ja diese Was ist Was-Serie mit ganz vielen Bildern, großer Schrift für Kinder Alter 4 bis 9 oder sowas. Das wäre mal großartig zum Thema Bitcoin. Und was auch ganz toll wäre, einfach mal so als Idee wäre, so die es gibt ja so Bücher, wo die besten Reden des Bundespräsidenten abgedruckt sind, ja, 2 Zentimeter pro Jahr. Und nach dieser Art und die besten Reden von Bitcoin-Leuten, ja, da gibt es ja so tolle Reden auf Podcasts, ja, oder auch teilweise damals auf Clubhouse und so weiter. Also brillante Diskussionen. Es ist so schade, dass die einfach verschwunden sind irgendwo in Audio. Das wäre schön, wenn man die sich ins Regal stellen könnte.
Ja, das ist doch super cooler Input. Das werde ich mir auf jeden Fall zu Herzen nehmen. Vor allem das mit den Kinderbüchern finde ich eine sehr gute Idee.
Klasse. Dann vielen lieben Dank und Fab, einen wunderschönen Tag dir natürlich noch und allen Hörern da draußen natürlich ebenfalls.
Ja, danke schön. Vielen Dank für die Einladung. Ich sage nochmal ganz kurz, wer sich unsere Bücher mal angucken will, der schaut mal auf aprico.media vorbei oder folgt uns auf Twitter, auf Instagram oder mir auf Twitter als @FabTheFox. Und ja, ich bedanke mich, war sehr, sehr angenehm und gerne wieder.